Hallo liebe Programmierer-Podcast-Freunde. Bevor es gleich mit der echten Folge über Webpack losgeht, auch heute wieder ein kleines Announcement vorneweg. Erstens die Info. Durch Corona reduzieren wir auch ein bisschen die Frequenz des Podcasts. Das heißt, ab jetzt erstmal wieder 14-tägig. Und da uns die letzte Live-Folge ganz gut gefallen hat, machen wir das jetzt erstmal zukünftig immer so. Das heißt, wir streamen live auf YouTube und freuen uns natürlich, wenn möglichst viele einschalten und kommentieren und Fragen stellen. Der nächste Termin dafür wird sein Mittwoch, der 22. April um 18 Uhr. Am einfachsten findet ihr dorthin unter der URL programmier.bar/live. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr da live einschaltet. Sonst erstmal ein schönes Osterfest, wenn auch unter vermutlich besonderen Bedingungen auch bei euch. Alles Gute, bleibt gesund und bis ganz bald. Herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer neuen Folge der Programmierbar. Wir reden heute über Webpack und an meiner Seite sitzen Jojo, Fabi, ich bin der Dennis. Wir haben heute einen ganz, ganz coolen Gast. Es gibt keinen besseren, der über das Thema Webpack sprechen könnte, ist nämlich Tobias Koppers, der Webpack mitgegründet hat, der Gründer von Webpack ist. Also, Tobias, sehr cool, dass du heute die Zeit hast, mit uns zu reden und herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ihr mich eingeladen habt.
Sehr gerne. Also, grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, Webpack ist ein Module-Bundler und wir haben da ja schon mal eine Folge drüber gemacht, um so ein bisschen Grundlagen zu haben und ist wahrscheinlich der erfolgreichste und er ist made in Germany oder zumindest wurde er in Deutschland gestartet, wenn man das so sagen kann. In deinen eigenen Worten, wie würdest du denn Webpack beschreiben?
Ja, es ist im Prinzip, wie du schon gesagt hast, ein Module-Bundler. Und was Webpack auch noch ein bisschen macht, ist so mehr in Richtung Nicht-JavaScript-Sachen zu gehen, also CSS. Also im Prinzip ist es schon mehr ein Applikations-Preprozessor oder sowas, ein Applikations-Optimizer für Web-Applikationen. Und auch in der Zukunft wollen wir mehr in Richtung Optimizer gehen, so vom Branding her. Aber im Prinzip ist es, hat gestartet als Module-Bundler, sind dann noch Sachen dazugekommen und ist jetzt mehr in Richtung Web-Applikations-Compiler, Optimizer und auch Unterstützung für Web-Development.
Wie bist du dazu gekommen, dass du Webpack gegründet hast? Hast du das ganz alleine am Anfang gemacht?
Ja, also im Prinzip habe ich es ganz allein gemacht am Anfang und es war so, dass ich eine Masterarbeit geschrieben habe und für die Masterarbeit habe ich eine Web-Applikation gemacht und habe da halt auch Tools und Optimierung gesucht und habe auch nicht so was Ordentliches gefunden. Also ich habe halt einen Module-Bundler gefunden, der ist aber jetzt sehr unbekannt im Prinzip. Es hieß Modules Webmake und ich habe vorher auch mit Java gearbeitet während des Studiums und beim Java gibt es auch sowas wie GWT, also GWT, das Google Web Toolkit, was im Prinzip ein Java zu JavaScript Compiler ist. Und ein Feature von diesem GWT, was ich ziemlich cool fand, war halt dieses Code Splitting. Man konnte im Prinzip, dass man, weil Java zu JavaScript Compiler hat immer sehr große Applikationen erzeugt, weil es wahrscheinlich wegen Java, im Prinzip war halt dieses Code-Splitting ein cooles Feature, man konnte es in mehrere Teile aufteilen und ich fand das cool, habe das dann auch als Issue sozusagen auf Modules Make vorgeschlagen, bisschen diskutiert drüber und im Prinzip lief es am Ende daraus, dass ich einen Prototyp implementiert habe, also ich habe im Prinzip nochmal einen neuen Module-Bundler als Prototyp implementiert, so als Vorschlag, das könnte man noch machen, das wäre doch toll. Es wurde aber dann jetzt nicht in das Modules Webmake eingebaut. Es war auch eher so ein Projekt, was mehr so im Maintenance-Status, also nicht so aktiv weiterentwickelt wurde. Also es war jetzt nicht so offen, so dass man ein größeres Feature reinmachen konnte. Deswegen habe ich im Prinzip diesen Prototyp als eigenes Projekt veröffentlicht, habe es, muss es umbenennen, habe es Webpack oder am Anfang Modules Webpack genannt. So ist auch der Name entstanden und habe dann viele neue Features reingemacht, tolle Sachen reingemacht. Dann kamen ein paar Leute hinzu, die dann sozusagen ein paar Issues gemacht haben, es verwendet haben und nach, glaube ich, 2 Jahren oder so habe ich es weiterentwickelt, so ein bisschen als Hobby nebenbei, so auch zur Unterstützung meiner Masterarbeit. Im Prinzip groß geworden ist es dann eigentlich, als es Pete Hunt an der OSCon, sozusagen howinstagram.com works, so einen Vortrag gemacht hat und im Prinzip Webpack so als Feature Module Bundler Development Tool hinter instagram.com promoted hat und da ist es dann halt sozusagen ein bisschen größer geworden, es sind auch mehr Leute dazugekommen.
Wie war der Stand vor diesem Talk, how Instagram works, wie groß war es, was hattest du an Stars auf GitHub, so, was hat es jetzt einen Push gebracht?
Das weiß ich nicht mehr. Es hat gut funktioniert, denke ich mal und es war aber relativ unbekannt, es haben ein paar Leute durch Zufall entdeckt, von zum Beispiel der Johannes Ewald, der jetzt auch mit Comm-Maintainer ist, hat das auch entdeckt. Ich habe es viel verwendet und auch viele Issues geschrieben, viel diskutiert, aber es war ziemlich unbekannt davor.
Und aber war es dir denn bewusst, dass Instagram das benutzt oder hast du es auch durch den Talk erfahren?
Also ich habe es nicht aktiv gewusst, aber ich habe mit ein paar Leuten von Instagram, die haben halt auch Issues und Fragen gestellt, habe mit denen geredet. Ich habe nicht gewusst, dass sie jetzt das aktiv in Production verwenden. Viele verwenden es ja auch intern zum Beispiel, um kleinere Tools oder sowas zu machen. Aber durch den Talk habe ich es auch erst eigentlich erfahren, dass die das sozusagen im größeren Rahmen soweit verwenden.
Ja, verrückt. Und gab es noch weitere Maintainer? Wurden sonst nur irgendwie, haben vielleicht mal Leute Pull-Requests eingereicht, so, aber gab es ein paar Core-Maintainer?
Es gab vielleicht 3, 4, 5 Pull-Requests. Es gab eigentlich nur mich als Maintainer und es war auch relativ lang so, dass ich eigentlich sozusagen der einzigste Maintainer, der es halt so auch im größeren Rahmen gemacht haben. Es gab Leute, die Pull-Requests gemacht haben, so einzelne Features oder Bugs gefixt haben oder sowas, aber nicht im größeren Rahmen. Das kam dann erst später sozusagen. Ich weiß jetzt auch nicht, in welchem Jahr das kam, aber es kam dann später, als wir auch ein Core-Team gegründet haben und im Prinzip auch das Ganze gesplittet haben in Contrib und Webpack Core.
Und was war das Feature-Set damals so zu dem Zeitpunkt? Also Code-Splitting war das Hauptfeature so und was hat Webpack damals mitgebracht?
Genau, Codesplitting war eigentlich das Hauptfeature, das von Anfang an unterstützt war, was wir auch als gleich am Anfang haben, was auch ein Grund war, warum es nicht in das ursprüngliche Projekt reinging, war, dass wir die Modulnamen in IDs umgewandelt haben, also numerische IDs statt Module, also statt den vollständigen Faden zu verwenden, was auch sozusagen Breaking Change zu dem alten war, weil man zum Beispiel so Sachen wie dynamische Requests schwerer machen konnte und sowas. Das war ein Hauptfeature und was wir auch relativ früh hatten, war sowas wie Lorders, also Vorverarbeitungsschritte für Module. Im Nachhinein ist es ein sehr gutes Feature geworden, weil man halt auch dadurch den Feature-Umfang hatte mit, wir haben Nicht-JavaScript-Module wie Stylesheets oder Dateien, konnte man mit in den einen Modulgraph sozusagen einfügen. Als ich Lorders eingeführt habe, war mir das nicht bewusst, aber im Nachhinein war es auch ein starkes Feature von Webpack, dass wir also andere Modultypen als JavaScript in dem Modulgraph drin hatten. Also der Vorteil von dem Ganzen ist sozusagen, dass man einen gesamten Modulgraph mit allen Sachen, die der Web-Applikation zugeordnet hat, wo man dann zum Beispiel auch sieht, dass der Stylesheet wird von der JavaScript-Datei verwendet und so weiter. Und früher mit Taskrunnern war es eher so, dass man JavaScript und Stylesheets und Bilder und sowas separat behandelt hatte und die sozusagen eigentlich relativ getrennt hatte. Und Webpack hat das sozusagen auch schon mehr promotet mit alles zusammen in einen Modulgraph, um auch zu finden, was, wenn zum Beispiel ein Stylesheet nicht verwendet wird, nicht referenziert wird, dann wird es auch nicht mit eingebunden. Vorher ist es mir schwierig.
Und über welchen Zeitraum reden wir? Also wann hat das ganze Projekt so angefangen?
Also 2012 hat es begonnen und 2014 war das der OSCON-Vortrag. Oh, mehr Zahlen habe ich nicht.
Okay, also auf eine ganz schöne Weile, die du daran sitzt. Und arbeitest du heutzutage ausschließlich an Webpack?
Genau, also jetzt arbeite ich seit fast 2 Jahren, arbeite ich Vollzeit an Webpack und vorher habe ich, glaube ich, 1-2 Jahre so 10 Stunden die Woche dran gearbeitet und davor habe ich eigentlich so nebenbei halt in meiner Freizeit dran gearbeitet.
Ja, krass, weil ich glaube, ich hatte vorhin noch ein Interview gelesen von dir auf dem Cross-Plattform-Blog, war ja damals mit Gregor Biswanger, der dich interviewt, der war auch schon bei uns im Podcast zu Gast und das war ja noch 3. April 2017. Da hast du, glaube ich, noch erzählt, dass du nebenbei mit Consulting und so dann auch dein Brot verdient hast.
Es war mein Plan, aber es hat sich nicht so durchgesetzt. Als ich den Schritt gemacht habe, selbstständig zu werden und sozusagen Vollzeit Webpack zu arbeiten, war meine Idee halt Webpack und vielleicht noch Consulting nebenbei zu machen. Je nachdem auch, weil ich bin ja auch abhängig von den Sponsoren und wie viel wir Sponsoren haben, ob das überhaupt reicht. Am Anfang war das ziemlich unklar. Da war ich eigentlich so, als ich begonnen habe, waren vielleicht so 5 Monate, die ich hätte Vollzeit drauf arbeiten können, vom Geld her, was wir hatten. Aber das hat sich dann relativ erübrigt, weil wir relativ viele Sponsoren dann auch gefunden haben und bekommen haben und größere Sponsoren. Und ja, Trivago zum Beispiel allein schon so viel sponsert, dass ich mich allein davon bezahlen könnte. Und dadurch habe ich zwar am Anfang die Idee gehabt, auch Consulting nebenbei zu machen, habe, ich glaube, 1-2 Mal Sachen gemacht, kleinere, aber war mir dann zu viel Aufwand im Vergleich zu, dass ich auch Vollzeit Webpack arbeiten könnte. Ich fand es auch viel besser, Vollzeit Webpack zu arbeiten, weil das bringt halt allen was und Consulting ist mehr so fokussiert auf eine Person oder bei einer Firma. Wobei es auch ganz nett ist, mal so ein bisschen Einblicke zu kriegen, wie so die mit Webpack arbeiten, was die Probleme sind, so Einblicke zu bekommen, ist auch ganz nett gewesen. Manchmal mache ich es mal, dass ich mir was anschaue, aber das wäre dann meist nur umsonst oder zum Spaß.
Okay.
Weil der Papierkram für so Consulting-Aufträge ist viel zu groß für mich.
Ja, das hast du im Open Source auf jeden Fall ein bisschen weniger Papierkram.
Musst du dich aktiv um die Sponsoren kümmern oder sind dann irgendwie, als es dieses Modell dann gab, viele auf euch zugekommen? Oder ist es auch irgendwie so ein bisschen so ein Selbstläufer gewesen?
Also wir haben ja noch einen anderen Maintainer, John Larkin zum Beispiel, der hat damals viel für Sponsoring, Akquise und so gemacht, auch an den Vorträgen hat er oft gehalten und da Werbung gemacht für Sponsoring und so weiter. Und ich würde sagen, jetzt läuft schon relativ gut selber soweit, also es hält sich ganz gut in der Waage. Und ja, ich denke, das meiste mit den Sponsoren ist ihm zu verdanken.
Und wie viele Leute arbeiten Vollzeit an Webpack?
Ich arbeite offiziell Vollzeit und es gibt noch einen, der arbeitet nicht offiziell Vollzeit, aber er arbeitet sehr viel nahezu Vollzeit, würde ich sagen.
Und wie viele Pull Requests werden so wirklich von der Open Source Community gemacht und wie viel ist von bezahlten Maintainern so?
Technisch bezahlen wir alle, die contributen. Also ich habe so ein Tool, der analysiert, wie viele Leute halt contributed haben auf GitHub und im Prinzip jedes Contribution wird technisch gesehen bezahlt, aber es gibt so ein Minimum Threshold. Also man wird erst bezahlt ab, ich glaube, einen Tag pro Monat oder sowas oder zwei Tage pro Monat, die man drauf gearbeitet hat. Im Prinzip so eine bestimmte Anzahl von Stunden, die man drauf gearbeitet hat. Ich glaube, $300 wird man bezahlt und davor, das fällt halt dann weg. Und wenn man übers Jahr hinweg, wird es nochmal am Ende vom Jahr nochmal so ein bisschen zusammengesortiert. Aber genau, im Prinzip so werden alle bezahlt.
Wie trackt ihr Zeit, die gearbeitet wird?
Ja, das ist mehr so estimated. Also es ist eher so, Pull-Request gibt so und so viel Zeit und alle öffentlichen Aktivitäten auf GitHub gibt man, auch wenn man einen Kommentar schreibt oder sowas, es gibt auch alles Zeitbonus.
Ach krass.
Aber halt relativ wenig. Also Kommentar schreiben dauert auch nicht so lang.
Ist das was typisch ist im Open-Source-Bereich oder ist das wirklich was du jetzt für Webpack genau gebaut hast?
Nee, das ist ziemlich untypisch. Also ist eigentlich, ich glaube, wir sind die Einzigen, die sowas machen. Ich weiß nicht, ob es noch so lange funktioniert, weil es läuft schon ein bisschen darauf hinaus, dass halt manche Leute auch dann Pull-Requests spammen oder okay. Bis vor ein paar Monaten war es noch eigentlich ziemlich gut, hat alles super funktioniert, hat keiner auch missbraucht oder sowas. Aber langsam, vielleicht müssen wir das Modell demnächst ändern, dass wir das irgendwie anders machen.
Also die Ausschüttung funktioniert da auch automatisch. Das ist nicht so, dass da irgendwas dann manuell dann irgendwie nochmal überprüft wird und zugewiesen wird, sondern...
Ja, ich überprüfe das schon nochmal vorher. Okay. Also ich werde das im Prinzip aus, dann gucke ich, wie die Zeiten sind, kriege mal Punkte und dann habe ich so eine Tabelle, wo ich das reinschreibe und dann schaue ich mal bei... Ich muss im Prinzip hier bei jedem ja auch noch die E-Mail-Adresse raussuchen, der neu hinzugekommen ist und so weiter. Und ich schaue da nochmal grob drauf, ob da jetzt nicht irgendwas missbrauchmäßig ist.
Und hast du eine Zahl im Kopf, wie viele unterschiedliche Leute schon bezahlt wurden? Also wie viele über diesem Limit...
Also ungefähr 130 Leute wurden schon bezahlt, also verschiedene Leute.
Oh, krass.
Wobei es okay. Eher so ist, dass die sich oft wiederholen pro Monat. Also die Contributor bleiben meist mehrere Monate da. Ist aber auch so, dass manchmal viele nur so ein paar Monate mal contributen, dann wieder länger nichts machen und dann wieder vielleicht mal. Also es ist schon sehr fluktuierend mit den regelmäßigen Maintainern. Da gibt es wirklich schon seit einem Jahr oder so dranbleiben, gibt es vielleicht nur 10 Leute oder 20 Leute.
Aber ich meine, der Grundgedanke dahinter dran, das ist ja der coole, ist ja jeder, der irgendwas dazu beiträgt, soll halt auch dafür irgendwie entlohnt werden. Dass es natürlich ab irgendeinem gewissen Scale und Größe von Projekt vielleicht nicht mehr hundertprozentig funktioniert. Ja, wird dir bestimmt was Besseres einfallen, aber ich finde den Grundgedanken erstmal mega gut, dass du da so rangehst.
Ja, also die Idee war auch, warum ich das gestaltet habe, mit motivieren, mehr Leute zu contributen, weil wir hatten damals sehr viel Geld und es waren zu wenig Contributor. Also ich konnte ja nicht mehr als Vollzeit arbeiten drauf und durch dieses Modell sollen auch mehr Leute halt angelockt werden, mehr was zu machen. Oder es soll dann auch einfach nicht irgendwie eine sinnlose Arbeit zu sein. Man contributet was, aber dann kriegt man nichts dafür. Oder man, wenn man Freelancer ist, kann man vielleicht keine anderen Projekte annehmen. Und wenn man da ein bisschen Ausgleich hat, dann ist es wenigstens nicht nutzloses Zeit investiert in Open Source.
Wie ist denn so die Konkurrenzsituation, wenn du jetzt zu den Anfangszeiten, wo du meinst, du hast damals Webpack entwickelt, da war wahrscheinlich die Module-Bundler-Welt noch nicht so voll mit Konkurrenz und jetzt heutzutage ist da ja, keine Ahnung, wir haben Rollup, wir haben Parcel, wir haben alles Mögliche, was wir in unserer letzten Podcast-Folge dann mal darüber besprochen haben. Herrscht da ein Austausch bei euch zwischen den verschiedenen Module-Bundlern oder wie ist so das Konkurrenzdenken oder Miteinanderdenken in eurer Branche?
Ja, ich glaube, in Open-Source-Welt ist es nicht so viel mit Konkurrenz, weil im Prinzip hängt ja auch nicht viel Geld dahinter, sozusagen, dass man irgendwie die Konkurrenz platt machen muss, damit man irgendwie mehr Geld kriegt. Das funktioniert ja auch nicht, wie in der normalen Industrie. Also mit dem Rollup zum Beispiel bin ich ein bisschen im Austausch, weil zum Beispiel im JS-Kongress treff ich den öfters mal und ja, auch an den Issues ein bisschen dabei, aber so viel Kommunikation herrscht jetzt auch nicht dazwischen. Es geht eher so um Sachen, die man vielleicht gemeinsam macht, um Features, die von mehreren Bundlern unterstützt werden sollen und so weiter. Und am Anfang war es sogar relativ viel Konkurrenz, weil am Anfang, als ich Webpack gestaltet habe, da war Browserify eigentlich relativ groß. Ich habe es aber nicht gewusst. Aber ja, das war eigentlich dann viel größer als Webpack und Require.js war auch noch relativ gut. Und das war schon eine ganz große Konkurrenz. Aber Webpack hat sich damit kurzbedingt schon ein bisschen abgehoben von Browserify. Ich glaube, das war auch der Hauptgrund, warum es dann Browserify abgelöst oder mehr oder weniger, ja, gelöst hat, ja.
Also schon so, dass man sich so ein bisschen auch so an die Ideen oder den Features von den anderen dann orientiert und einfach guckt, okay, was unterstützen die Erneuerungen? Ist das auch sinnvoll, das irgendwie in die eigene Plattform reinzubringen? Also da gibt es so ein gegenseitiges Beisteuern von Ideen.
Ja, das auf jeden Fall. Also man schaut sich schon an, was die anderen machen und meistens ist es ja auch, gibt es ja auch einen Grund, warum die ein Feature machen oder was anders machen. Schaut sich das an und guckt, ob man das vielleicht auch integrieren kann. Zum Beispiel, also Rollhub hat ja auch Treeshaking so ein bisschen public gemacht, das haben wir ja auch übernommen und Scope-Hoisting. Also wir haben da uns da schon viele von den anderen bedient und ich denke auch, dass sich die anderen viel von uns bedient haben. Und ja, es ist schon von den Features oder von dem Feature-Subset, das man also so unterstützt, ist es schon ein sehr großer Austausch. Ist auch wichtig für die Entwickler, die damit arbeiten, weil man will ja auch im Prinzip, wenn man ein Modulbundler hat, dass man einfach auch auf den anderen Modulbundler wechseln kann und das wäre schon ganz nett, wenn man den Source-Code nicht ändern muss, um Modulbundler zu wechseln und so weiter.
Okay, Dennis, du bist der Mann der Arbeitsweisen. Hast du noch grundsätzliche Fragen zur Arbeitsweise? Wollen wir vielleicht mal ein bisschen auf die Funktionalitätsschiene überspringen?
Das Einzige wäre vielleicht noch so ein bisschen, also wie die Zusammenarbeit unter den Leuten funktioniert, aber da es so viele verschiedene unterschiedliche Contributor sind, ist wahrscheinlich so der Standard GitHub-Fall. Es werden irgendwelche Issues und Pull-Requests gemacht, die werden angeguckt oder gibt es irgendwelche Meetings.
Ja, wir haben auch Slack sozusagen für Contributor und Power-User im Prinzip und darüber wird auch viel diskutiert. Issues läuft auch ein bisschen, aber echt sozusagen diese Hauptdiskussion läuft meist dann über Slack. Es gibt da verschiedene Teams, zum Beispiel das CLI-Team, also für Webpack CLI, das hat auch Meetings gemacht. Wir haben auch mal im Core-Team versucht, solche Meetings zu machen, aber das hat nicht so gut funktioniert, auch wegen Timezones und es ist immer schwierig, die Leute, die jetzt nicht Vollzeit drauf arbeiten, zu motivieren, dann irgendwie für eine Stunde was einzuplanen, das ist halt auch immer schwierig. Deswegen haben wir es eigentlich wieder abgeschafft oder ist halt im Sande verlaufen und ja, die meisten Sachen laufen jetzt über Slack.
Und da dann, hast du ja gesagt, untergliedert in die verschiedenen Gruppen letztendlich.
Also die meiste Kommunikation, die da läuft, wo ich mit drin bin, ist sozusagen im Contrib-Team und im CLI-Team und es gibt noch einen General-Channel, aber da ist jetzt eher nur so Announcements drin und so weiter.
Cool, ja, dann lass uns doch mal ein bisschen auf Funktionalität von Webpack eingehen. Vielleicht nochmal grundsätzlich so ein bisschen der most basic Fall, wenn ich jetzt eine Web-Applikation schreibe und ich habe da mein JavaScript, ich habe ein paar HTML-Files und sage jetzt, okay, ich habe von diesem Webpack gehört, Module Bundle soll ja wirklich ganz, ganz toll sein. Was muss ich konfigurieren und was kommt hinten raus? Was macht Webpack da draus?
Ich denke, der most basic Fall wird sein, dass man erstmal, wenn man von einem Fit-for-File-Schein vorher irgend schon was haben, also vielleicht Gulp oder sowas, und man wird wahrscheinlich erstmal nur das JavaScript mit Webpack verarbeiten, sozusagen, dass man irgendwie einen Entry-Point macht und dann die Applikation so weit dann mit JavaScript ausführt. Das kann sein, wenn man jetzt von einem ganz alten Stand kommt, dass man vielleicht erstmal ein Modulsystem einführen muss, das heißt, ist jetzt noch mit Globals oder ich mache halt meine Skripte irgendwie jQuery als Global oder sowas, dann müsste man nochmal irgendwie mit Import-Statements den ganzen Code verspicken. Wenn das dann funktioniert, dann hat man, was man da reinkommt, ist im Prinzip, Webpack steckt man im Prinzip die Entry-Datei rein, also den Eintrittspunkt der Applikation und Webpack folgt dann sozusagen den Modulgraph, also allen Import-Statements, findet alle Module und bundelt die dann sozusagen zu ein oder mehreren Ausgabedateien zusammen. Wenn man jetzt kein Codesplitting benutzt, kommt dann im Prinzip eine Ausgabedatei raus, die sozusagen alles JavaScript enthält, was die ganze Applikation hat und die Import-Statements oder die Require-Calls sind ersetzt gegen Webpack-One-Time-Sachen, die halt dann irgendwie Modul laden und so weiter. Vielleicht hat Webpack noch ein paar Optimierungen drüber gemacht, wenn man im Production-Mode läuft, dann würde man zum Beispiel noch minifizierten Code rausbekommen. Und dafür bräuchte man jetzt auch keine Konfiguration, wenn man sich an die Convention, also wenn man unter Source Index.js die Eintrittspunkt lässt und Webpack würde das als Default nehmen und würde es in den Dist main.js Ausgabe rausspucken. Dann könnte man das im HTML verweisen und es würde mal, man hätte sowas, was wieder funktionieren würde, theoretisch. Dann könnte man im nächsten Schritt vielleicht versuchen, die Style-Sheets hinzuzufügen oder Styles und Bilder und so weiter, die Referenzen hinzuzufügen. Dazu bräuchte man dann Konfigurationen. Und zwar müsste man dann eine Webpack-Konfigurationsdatei erstellen und im Prinzip gibt es auch vorgefertigte Sachen, die man da kopieren kann vielleicht, aber im Prinzip fügt man Modul-Rules ein, also Modulregeln ein, die sozusagen die Verarbeitung der Module steuern. Was man da machen würde, ist, man hat halt eine Regular Expression, die sozusagen sagt, welche Module werden davon verarbeitet, würde man zum Beispiel .css nehmen und dann sagt man, dass man dafür einen Vorverarbeitungs-Loader heißen, die bei Webpack verwendet und dann nimmt man dann zum Beispiel den CSS-Loader und den Style-Loader, dann würde man, als Ergebnis würde man dann bekommen, dass das Style-Sheets mit in in das JavaScript-Bundle mit reingefügt werden. Und für Bilder und sowas könnte man einen File-Loader und einen URL-Loader nehmen. Die würden, also File-Loader macht zum Beispiel einfach eine Datei aus, kopiert die in das Ausgabeverzeichnis und was man als Export sozusagen bekommt, also man importiert ja die Datei irgendwo und als Rückgabewert, also als Ergebnis von dem Import bekommt man dann sozusagen den Pfad zu der Datei. Also Webpack nennt die eventuell auch um, bei Default nennt das, macht das zum Beispiel aus den Dateien auch. Also wenn ich das Image.jpg habe, dann würde man dann würde irgendwie einen Hash draus machen, also irgendwie was dem Content entspricht und JPEG mit dem Effekt, dass man das dann länger cachen kann, weil sich das nur, wenn es ändert, würde sich der Dateiname auch ändern und man kann es eigentlich unendlich dann cachen und ja.
Das ist natürlich auch ein positiver Effekt, dass eigentlich, sag mal, da Webpack diese Hashes hinzufügt, um einfach dann sicherzustellen, okay, nur Content-Änderungen an den Dateien führen auch entsprechend zu Hash-Änderungen und damit habe ich einfach da natürlich dieses ganze Cache-Busting direkt implizit mit dem Tool erschlagen.
Genau, das ist eigentlich auch ein Seiteneffekt von dem Ganzen, man macht alle Module, auch Stylesheets, Bilder und sowas in ein Modulgraph, sodass man auch gleich weiß, die JavaScript-Datei benutzt das Bild und dann weiß man auch, wo man den Hash sozusagen einfügen kann. Das war vorher mit den getrennten Sachen ein bisschen schwieriger. Mit dem Hashes werden im Prinzip in die Dateien dann eingefügt sozusagen, dass man den Vorteil von dem gesamten Modulgraph hat.
Und jetzt gerade bei den Basics war es ja so, wir haben angefangen mit meinem JavaScript und dann habe ich mir dazu noch einen Loader genommen, der jetzt meine Stylesheets lädt, aber standardmäßig habe ich ja jetzt in meinem JavaScript nicht unbedingt Stylesheets importiert, oder?
Ja, das ist im Prinzip auch was Spezielles, was womit Webpack angefangen hat, mit dem einen gesamten Modulgraph und das führt auch dazu, dass man dann im JavaScript auch die Stylesheets importieren kann oder sollte. Und ich würde auch sagen, das hat sich auch jetzt mehr so Mainstream durchgesetzt, dass es im Prinzip alle so machen.
Also danach habe ich im Endeffekt einen Bundle, was da rauskommt. Und jetzt ist ja aber gerade, bringt mir zum Beispiel Webpack auch noch einiges mit für meine lokale Entwicklung jetzt, oder? Das weiß ich nicht, wie lange es jetzt schon gibt, aber zum Beispiel Webpack Dev Server und sowas, was ich dafür habe. Was bringt denn Webpack damit für meine lokale Entwicklung?
Die Idee bei dem Ganzen ist, dass man halt für Development möglichst schnelles Feedback hat. Also Webpack an sich unterstützt schon so einen Watch-Mode. Das heißt, man watcht die Dateien, wo man abhängig ist und erzeugt ein neues Ausgabedatei, wenn sich was geändert hat. Und im Dev-Server ist es noch ein bisschen mehr, dass man schreibt das nicht mehr auf die Festplatte. Stattdessen macht man sozusagen nur in Memory. Das heißt, man muss nicht mehr Festplatte schreiben. Das ist auch relativ teuer im Prinzip. Und macht sozusagen einen Server raus, der sozusagen die Dateien sozusagen ausliefert dann direkt auf vom Memory. Und was es auch noch macht, ist, dass man während Webpack kompiliert, also man hat ja so ein bisschen einen Zeitrahmen zwischen, man ändert eine Datei und die Ausgabedateien sind bereit. Und in dem Zeitrahmen macht der Webpack Dev Server, macht er auch noch, oder die Middleware im Prinzip, macht auch noch so eine spezielle Sache, der blockiert sozusagen alle Requests, die in der Zeit kommen, solange bis die Webpack fertig kompiliert hat. Das heißt, es hat den Vorteil, wenn man jetzt eine Datei ändert, F5 drückt und das passiert in dem Zeitraum, während man noch kompiliert, dann würde man theoretisch noch ein altes Ausgabedatei bekommen, aber dadurch, dass man alle Requests verzögert, bis sozusagen das Ganze fertig ist, bekommt man, sobald man eine Änderung gemacht hat und F5 drückt, dann würde so lange warten, der Browser im Prinzip die Datei laden, bis es sozusagen fertig ist. Das heißt, man bekommt immer sicher den aktuellen Stand. Und was man auch noch im Webpack-Dev-Server macht, dass man zum Beispiel noch weitergeht, dass man, sobald sich was ändert, sobald Webpack neu kompiliert hat, würde man sozusagen, kann man auch automatisch den Browser aktualisieren lassen. Das heißt, er würde dann normal einen Reload machen, wenn er halt sich was geändert hat. Dann hat man sozusagen, kann man den parallel offen lassen, braucht einfach gar nichts machen und der repräsentiert immer den, also nach kurzer Zeit immer den aktuellen Stand der Webanwendung, die man gerade geändert hat. Und es kann auch noch weitergehen, weil Webpack unterstützt auch so was wie Hot Map Module Replacement. Es gibt so eine API im Modul, wo man sowas sagen kann, wenn sich die Datei ändert oder wenn sich eine Abhängigkeit ändert, dann habe ich hier einen Callback und ich kann damit umgehen, dass sich die Datei, dass sich das abhängige Modul ändert und kann dann irgendwas machen. Zum Beispiel für Stylesheets würde man zum Beispiel das Stylesheet dann im DOM neu laden oder aktualisieren oder für React-Komponenten kann man zum Beispiel dann die neue Komponente nehmen und das Ganze nochmal rendern und so weiter. Da gibt es ja verschiedene Sachen, die man da machen kann. So eine Opt-in-API. Es gibt aber auch Loader, die zum Beispiel das automatisch ergänzen. Und was man dann machen kann, ist sozusagen nicht mehr, dass man Full-Reload macht, sondern dass man nur so ein Teil-Reload macht. Im Prinzip nur das, was sich geändert hat, sozusagen austauscht das Modul im aktiven Modulgraph, die Applikation laufen lässt. Und durch den Austausch hat man dann sozusagen das Ganze bleibt alles in dem Status, wie es gerade ist. Man hat zum Beispiel auch Formularfelder, die sich nicht geändert haben, würde man zum Beispiel noch eingegeben haben. Oder wenn man irgendwo hin navigiert hat, was sich nicht in der URL repräsentiert, dann würde man auch noch an der Stelle bleiben oder irgendwelche Fenster geöffnet hat, was weiß ich. Da könnte man dann den Status der Anwendung offen lassen und zum Beispiel nur das Stylesheet austauschen und dann sieht man dann Änderungen live im Browser. Es hat auch einen Vorteil, dass es ein bisschen schneller ist als ein Full Reload, weil Full Reload muss ich wieder alle Dateien runterladen, parsen, ausführen, Initialisierung machen, was weiß ich. Und wenn man alles schon fertig hat, dann kann man nur die Sachen, die sich geändert haben, austauschen und man hat so dann noch ein bisschen schneller vom Entwicklungsstand. Und es ist auch ganz nett, dass sich der Status erhalten bleibt.
Aber ich muss dafür aktiven Code schreiben oder du sagst, es gibt auch Module oder Plugins, die das schon für dich machen?
Man macht das wahrscheinlich nicht, dass man aktiv dafür schreibt. Man kann es aber machen. Das ist so eine API, die man verwenden kann. Für Style-Sheets zum Beispiel macht der Style-Loader macht das für einen. Er schreibt diesen Code oder hat in dem Code, der Style-Loader generiert, ist sozusagen dieser Code schon mit drin. Wie das funktioniert mit dem, wie ich ein Style-Sheet austausche. Das ist auch so, wenn man es nicht aktiviert hat, dann wird dieser Code einfach wieder weggeschmissen beim Minifizieren. Also der kostet auch nichts. Und es gibt für React zum Beispiel React-Hot-Loader, es gibt verschiedene Sachen. Und es funktioniert aber auch so, dass man jetzt nicht in jedem Modul da schreiben muss, sondern das ist so ein Event-Bubbling-Verfahren im Prinzip. Also wenn man jetzt irgendwo irgendwo in der Route zum Beispiel den Code schreibt und dann kann der alles akzeptieren, was sich irgendwo dahinter in dem Graph befindet. Das heißt, wenn ich jetzt ganz tief ein Modul da drin hatte, das ändert sich, dann würde halt alles weggeschmissen bis zu dem Modul, was es akzeptiert im Prinzip, die Änderung und der Teil der Applikation nur neu geladen. Das heißt, man braucht das nicht in jedem Modul, sondern man hat das halt an bestimmten Stellen, was am Router gibt zum Beispiel Sinn oder was weiß ich, genau. Und kann man nur einen Teil der Applikation neu laden und ist auch schon besser.
Und wie generell, mich würde mir da gerade beim Hot Modi Replacement mir gerade die Gedanken gekommen, wie ihr so ein Feature denn jetzt eigentlich entwickelt. Du hast ja jetzt gerade gesagt, Hot Modi Replacement, also es klingt erstmal nach einem Feature, wo ich mich frage, gab es viel Refactoring auf eurer Seite? Ist der erste Teil der Frage. Und der zweite Teil, du hast ja gesagt, diese Codeparts bringen dann die verschiedenen Loader mit. Das heißt, ein Teil ist ja auf eurer Seite im Core-Team, der entwickelt werden muss, aber ein anderer Teil ja natürlich auch in den Loadern. Da sind ja bestimmt einige, die ihr auch maintaint, und aber bestimmt auch andere, die von anderen Teams maintaint werden. Wie ist da so die Kommunikation? Wie lange dauert es dann, so ein Feature zu entwickeln von Teil Core-Team, Teil in den Loadern? Wie läuft es so ab?
Okay, ja, also das Hot Module Replacement ist schon ein ziemlich altes Feature, muss man so sagen. Da habe ich es, glaube ich, so noch alles alleine entwickelt und da ging es eigentlich ganz gut. Also im Prinzip erstmal kommt halt irgendwo ein Vorschlag, die Idee kommt halt irgendwo her. Das war damals, gab es so ein Feedbacks-Issue, wo man halt irgendwie Feedback hinterlassen konnte, was braucht man noch in Webpack 1 oder sowas. Und da hat jemand irgendwie vorgeschlagen, the Holy Grail Hot Updating Modules, irgendwas, keine Ahnung, irgendwas in der Richtung Hot Module Replacement. Und im Prinzip habe ich ein bisschen nachgedacht und im Prinzip kann man die Idee halt machen und habe ich das auch implementiert. Viele von den Core-Loaders habe ich auch selber geschrieben. Aber es gibt zum Beispiel auch den React Hot Loader, den hat, glaube ich, den Abrahoff geschrieben. Und das ist nicht in einer von unseren Organisationen, wird auch nicht von uns maintained, wird eigentlich von der Community maintained. Und der hat natürlich jetzt das Feature, was es schon gab, einfach verwendet. Also der ist auch nur entstanden, weil es sich sozusagen Hot Module Replacement gab.
Okay. Eine Frage, die ich noch habe, wir haben jetzt ja viel über Loader geredet. Ich glaube, das ist jetzt vollkommen klar, wann ich Loader verwende. Also wenn ich irgendetwas laden will, was nicht JavaScript ist, nehme ich halt einen Loader, gebe an, was für einen Test sage, was für einen Typ von Datei sollst du dir anschauen und welcher Loader soll das verarbeiten. Jetzt gibt's ja bei Webpack aber auch noch Plugins. Kannst du mir sagen, wann ich Plugins schreiben würde?
Ja, also Plugins immer dann, wenn Loader nicht reichen.
Hast du da ein gutes Beispiel für? Weil ich glaube, das war damals in unserer Webpack-Folge, war das so während der Folge, wo wir dran hängen geblieben sind, was eigentlich ein gutes Beispiel dann wäre, wann ich ein Plugin schreiben würde.
Eigentlich fast immer. Loader kann man ziemlich klar eingrenzen. Also Loader erzeugt am Ende ein Ausgabemodul und kann dafür beliebig viele Eingabedateien nehmen. Aber im Prinzip sozusagen so Verarbeitungsschritt in dem einzelnen Modul. Das hat auch keinen Zugriff auf wie die Module zusammenhängen, wie die Chunks am Ende zusammenhängen, wie Optimierungsvisieren. Und das heißt, alles andere, wie nicht zum Beispiel was mehrere Module impliziert oder was über mehrere Module funktioniert oder auch mit Chunk-Graph funktioniert oder Optimisierung durchführt, dann muss ich eigentlich ein Plugin nehmen. Also dann reicht ein Loader nicht. Also Loader ist tatsächlich nur für Modulebene und Plugin würde dann auf Compilation-Ebene. Also ich kann dann was machen, was Graph zu tun hat oder was mit Modulen zu tun hat, aber mit Ausgabe-Assets zu tun hat und so weiter. Das würde alles auf Plugin-Ebene sein. Man kann auch noch weitergehen, man muss nicht auf Compilation-Ebene, man kann auch auf Compiler-Ebene machen. Das heißt, ich kann damit Fortschritt anzeigen oder kompiliert er grad nicht, irgendwie ein Plugin machen.
Okay. Hast du noch eine Frage? Ich will dann vielleicht mal ein bisschen auf die, was so in der Zukunft ansteht bei Webpack oder hast du noch grundsätzliche Core-Logik-Fragen, die wir noch klären sollten?
Ich glaube einfach so, was natürlich interessant wäre, einfach aus deiner Sicht zu erfahren, was sind so die wichtigsten Loader oder Plugins, die Webpack mir mitbringt, die jeder so in seinem System eigentlich irgendwie verwenden sollte, das vielleicht bevor wir vielleicht die Zukunft ansprechen, dass du mal so ein Abriss hier, weil für uns ist, glaube ich, immer so gerade am Anfang gewesen, Webpack ist schon ein Biest. Man muss erstmal sozusagen auch gewisse Internas zu verstehen, um zu wissen, okay, was brauchst du? Natürlich hast du jetzt auch Tools wie die ViewSale-ID, die einfach viel abnehmen von der Konfiguration, wo du eigentlich nur, sagen wir mal, adaptieren musst. Aber gerade zu Beginn beim Einsatz von Webpack war schon sehr oft die Frage, was nutzen wir denn jetzt genau irgendwie an bestimmten Komponenten? Also würdest du sagen, es gibt so dieses goldene Set an Loadern und Plugins, je nach Anwendungsfall ist es natürlich ganz verschieden, aber es gibt natürlich sehr viel einfach in dem Bereich da draußen.
Ja, also man kann es eigentlich ziemlich gut, je nachdem welche File-Extensions benutzt, kann man eigentlich sozusagen das ziemlich gut auf Loader mappen. Bei manchen gibt es mehrere Optionen, da muss man da ein bisschen schauen. Und für JavaScript würden dann noch die Loader wie Bubble Loader und TypeScript Loader oder sowas in Frage kommen. Und das, ich denke, was auch noch wichtig ist beim Stylesheet zum Beispiel, ist es für Production auf jeden Fall, das Mini-CSS-Plugin zu verwenden. Das heißt, nicht den Development-Workflow machen, dass man Stylesheets in die JavaScript-Datei mit reinmacht, sondern das Ganze zu extrahieren und dann separate Stylesheets zu generieren, ist vom Browser her besser, von der Auslieferung. Wobei das andere auch funktioniert. Ich glaube, Instagram.com hat am Anfang das auch so gemacht, dass die Stylesheets in den JavaScript mit drin waren. Hat auch gut funktioniert. Aber es gibt jetzt auch bessere Optionen. Für Stylesheets gibt es eigentlich die meisten Optionen. Da gibt es Post-CSS-Loader, da gibt es SAS-Loader, Less-Loader, wenn man je nachdem was verwendet. Ich glaube, SAS ist jetzt mehr so kommen und kann man natürlich wieder da Unter-Plugin zu verwenden. Das heißt, bei Babel-Loader muss man natürlich auch wieder schauen, welche Babel-Presets man verwendet, welche Plugins man nimmt. Bei Post-CSS-Loader muss man auch wieder schauen, da gibt es auch wieder Plugins und Presets, die man da verwenden kann. Das heißt, es ist immer ein bisschen schwierig, weil teilweise Webex sozusagen der Eintrittspunkt und dann kommen die Loader, die sozusagen auch teilweise nicht von uns entwickelt wurden und dann gibt es wieder Plugins da drinnen und die Logik von den Libraries da drin. Das heißt, das Problem ist immer, wenn irgendwo ein Fehler auftritt, dann wird meist da, ja, Webex funktioniert nicht, das ist ein bisschen schwierig. aber es ist halt, Frontend ist ein bisschen so fragmented auch ein bisschen, es gibt verschiedene Möglichkeiten für verschiedene Sachen, auch allein vom CSS-Bereich gibt es ja, wie viele Preprocessors da gibt und auch dass es in JavaScript gibt es ja auch Tonnen Babel-Plugins, TypeScript. Ja, das ist schwierig. Da muss man mal schauen, was man wählen kann. Und es ist auch, lohnt sich auch anzuschauen, wenn man vielleicht mal einen Spezialwunsch hat, sich einen eigenen Loader zu schreiben. Das ist nämlich gar nicht so kompliziert. Das ist im Prinzip nur eine Funktion, die Source als Eingabe bekommt und Source als Rückgabe zurückgibt. Wenn man irgendwas vorverarbeiten will, dann kann man sich mal das anschauen. Für wichtige Vorverarbeitungsschritte wie irgendwas replacen gibt es auch schon fertige Loaders, aber da kann man sich auch was anschauen, wenn man mal was custom machen will.
Okay, das zu den Loadern und Plugins, hast du da irgendwas? Ich denke sowas, dass man sich zum Beispiel angucken kann, was ist nachher mein Output-Graph, also was sind die erzeugten Dateien, könnte ja ganz interessant sein.
Was auf jeden Fall ein ganz cooles Tool ist, der Webpack Bundle Analyzer. Da macht man im Prinzip auch ein Plugin rein und dann gibt es verschiedene Modus. Entweder man generiert es als Datei oder man kann gleich live draufgehen auf eine Webseite, wo man dann sozusagen so eine Analyse von dem, welche Module in meiner Applikation sind, wie groß die sind. Sollte man auf jeden Fall anschauen, wenn man irgendwie Production-Build macht, weil meist hat man da einen Import, was dann irgendwie riesig gigantisch groß ist, weil man irgendwas importiert oder irgendwas falsch macht oder irgendein Modul verwendet, was eigentlich für Node.js geschrieben wurde, aber dann trotzdem auch irgendwie funktioniert im Webbrowser, aber halt irgendwie Megabytes groß ist. Das ist dann, muss man sich auf jeden Fall mal, sollte man sich auf jeden Fall, bevor man irgendwas production-mäßig macht und die Bundle-Size irgendwie zu groß ist, dann sollte man sich auf diese Info anschauen, was da so drin ist. Man kann auch diese Stats, Webpack kann so eine JSON-Datei generieren, so eine Stats-JSON-Datei, die sozusagen alle Informationen enthält, die Kompilation sozusagen erzeugt hat. Da gibt es Plugins, die rausschreiben. Man kann die auch über die CLI mit /JSON rausschreiben, generieren lassen und dann irgendwo reinpipen. Die Datei kann man auch verwenden. Da gibt es so Online-Tools für, wo man auch sowas Ähnliches machen kann mit Bundle-Analyzer oder Strukturen-Analyzer. Es gibt verschiedene Sachen, die da gibt, wo man sich so deren Analyse machen kann und solche Sachen machen kann.
Also wichtiges Tool auf jeden Fall für den Produktionsbild, um einfach so ein bisschen zu eruieren, wo kommt denn meine Dateigröße her, weil wir haben dann auch schon oft irgendwie festgestellt, vielleicht sind es nur irgendwie viele Assets, die irgendwie mit reingebundelt werden, die alle unterhalb dieser Größe liegen, wo der URL-Loader sagt, okay, das packe ich jetzt eben noch mit ins Bundle rein und auf einmal hast du halt mehrere Megabyte große Ausgangsdateien und da kannst du genau identifizieren, wo kommt denn die Größe her und was muss ich vielleicht irgendwie anpassen in meiner Webpack-Konfiguration, um das zu optimieren.
Cool. Gibt es denn, bevor wir so ein bisschen auf Ausblick gehen, noch irgendein Feature, wo du jetzt sagst, oh Gott, Jungs, danach habt ihr mich jetzt noch gar nicht gefragt und das ist aber eigentlich eins der Dinge, die hier auf jeden Fall noch fallen müssen?
Glaub nicht.
Tree Shaking vielleicht.
Ja, ich kann noch ein bisschen was erzählen zu Kunstblending. Kunstblending ist auch mal sehr spannend, weil das halt auch ein sehr gutes Werkzeug ist, um so Bundle Sizes zu optimieren. Also manchmal braucht man halt auch wirklich alle Sachen, die in der Applikation drin sind, und dann lohnt es sich. Also es ist auf jeden Fall sehr stark empfehlenswert, Kunstblending zu verwenden, um halt dann die Sachen, die man vielleicht nicht gleich sofort am Anfang braucht, den komplizierten Graph in der Applikation oder was weiß ich, die komplizierte Analyse, die man nicht sofort braucht, dass man die halt on demand lädt, und dazu kann man das Import-Statement verwenden, was auch spezifiziert ist, um Webpack zu sagen, dass im Prinzip der Teil der Applikation soll in eine extra Datei verschoben werden. Und Webpack kümmert sich dann darum, dass das dann auch so passiert. Also das, alles, was hinter dem Import ist, wird sozusagen erst dann geladen, wenn sozusagen dieser Import ausgeführt wird. Und Webpack macht auch noch ein paar Optimierungen, dass zum Beispiel Duplikate automatisch entfernt werden und so weiter. Aber dazu muss man sich eigentlich gar nicht kümmern. Das macht eigentlich, also der Punkt, was man als Entwickler beachten muss, ist halt nur dieses Import zu wenden, um zu sagen, hier, das kann ich später laden. Muss halt auch dann damit umgehen können, dass man dann Promise zurückkriegt, anstatt das Modul synchron. Das heißt, man muss dann irgendwie den Code vielleicht eventuell ein bisschen umschreiben, um irgendwas erst später zu machen und das Promise halt zu verarbeiten. Und Tree-Shaking, und kann ich auch was zu sagen? Und zwar sind da im Prinzip Production-Optimierungen, die Webpack nur im Production-Mode macht. Tree-Shaking ist sowas wie, wenn ich jetzt von einem Modul nur bestimmte Exports verwende, also bestimmte Sachen, Funktionen verwende zum Beispiel, dann kann Webpack das sozusagen entfernt sozusagen dieses Export-Statement von dem Modul. Das heißt, ist dann theoretisch nicht mehr benutzt im Code, und der Minimizer, Terza in dem Fall wahrscheinlich, schmeißt dann den Unused-Code raus, wenn der wirklich nicht mehr benutzt wird. Es kann aber, häufig kommt es auch vor, dass der zum Beispiel dann auch irgendwo anders verwendet wird, oder wenn man zum Beispiel eine Funktion irgendwie komisch verwendet, dann nicht nur mit Aufruf, sondern auch mit irgendwie, ich mache noch Properties dran oder ich mache ein Higher-Level-Function raus, dann ist es immer ein bisschen schwieriger, dann kann Webpack das teilweise, also Webpack macht das ja im Prinzip gar nicht, im Prinzip Terza kann das dann nicht mehr so als Unused-Code entdecken, weil es irgendwie auch irgendwie benutzt wird. Was man da machen kann, ist zum Beispiel so eine Pure-Annotation ranzumachen, dass man wegen ein bisschen Terza hilft, ja, da der Code ist, hat keine Seiteneffekte und kann entfernt werden, wenn er nicht verwendet wird. Und dann geht es geht's ein bisschen besser. Und was Webpack noch als Optimierung macht, ist Scope-Hoisting. Das ist sowas wie, wenn ich jetzt mehrere Module habe, also mehrere ECMAScript-Module habe, und die verwenden sich eben gegenseitig, aber werden also zum Prinzip, Teil davon wird eigentlich nur von dem Modul verwendet. Das heißt, ich kann alle zusammenfügen, alle Module, und daraus ein großes Modul machen, wo sozusagen dann alles zusammen in einem Code-Basis ist, und was dann Terza auch ein bisschen mehr Optionen gibt zur Optimierung, sowas wie Funktionen inlinen kann und mehrere Optimierungen durchführen kann. Also es hat dann noch, kann auch besser optimiert werden.
Interessant. Weil eigentlich ist es so, dass letztendlich Webpack aus jedem Modul, was du eigentlich reingibst, eben auch dann im Webpack Production Build oder in dem Webpack Out Ausgabe auch ein eigenes Modul oder einen eigenen Block baust, und erst dieses Code-Hoisting macht's oder bringt da die Möglichkeit, auch Code zusammenzuführen in ein Modul.
Genau, also im Prinzip ist es jedes Eingabemodul ist ein Ausgabemodul, aber durch das Scope-Hoisting, Modul-Concatenation heißt es im Webpack eigentlich, werden halt dann aus mehreren Modulen ein Modul gemacht. Das gibt auch bestimmte Einschränkungen, dass es funktioniert zum Beispiel nur mit ECMAScript-Modulen, funktioniert nur, wenn man nicht irgendwie zum Beispiel einen Require darauf noch macht oder sowas. Oder es muss auch, alle Module müssen auch im gleichen Chunk sein, sonst geht es natürlich auch nicht, sonst würden ja verschiedene Dateien liegen. Und ja, das sind halt verschiedene Einschränkungen, die da funktionieren, die dann wirklich da sein müssen, und das funktioniert. Also das heißt, es Empfehlung ist auch, möglichst viel ECMAScript-Module zu schreiben und nicht CommonJS-Module.
Ja, sehr cool. Dann, Jürgen, du hast ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, so Webpack 5. Willst du da ein bisschen drauf eingehen und nachbohren? Da ist ja schon, vorhin warst du ja schon ganz aufgeregt bei unserer Vorbesprechung. Und hast dich schon darauf gefreut, da nach dem Release-Date zu fragen.
Ja, genau, die Frage ist einfach, wann es soweit ist. Nein, ich glaube, das ist nicht die grundlegende Frage. Ich glaube, einfach die wichtigste Frage für uns als Entwickler ist, was sind die Neuerungen, die wir einfach mit Webpack 5 bekommen werden? Wir haben aber die Erfahrung gemacht, natürlich mit dem Schritt irgendwie von Webpack 3 zu Webpack 4. Da gab es natürlich auch schon einige Breaking Changes, wo man auch so ein bisschen vielleicht auch so Konfiguration ändern musste. Also kommt da auch viel Sachen, die man ändern muss. Oder es sind letztendlich die Änderungen, die mit Webpack 5 kommen, vor allem auf der Seite der Entwickler, also der Entwickler der Loader und der Plugins, dass die dann die neue API adaptieren müssen. Was kommt da auf uns zu?
Die meisten Änderungen sind, glaube ich, auf der Plugin-Seite, weil viel refactored wurde. Aber es gibt auch ein paar Breaking Changes in der Nutzerseite. Da gibt es auch einen Changelog für, wird es auch wahrscheinlich veröffentlicht. Es gibt so einen Work-in-Process-Changelog, den man sich anschauen kann. Aber die größeren Änderungen sind im Prinzip, zum einen wurden vorher in Webpack 4 wurden wenn man zum Beispiel irgendwie was mit require pass oder sowas oder require VM oder require utils macht, was im Prinzip ein Node.js-Modul ist, das hat vorher funktioniert in Webpack, also man konnte es einfach verwenden, dann würde da so ein Polyfill automatisch eingefügt. Das haben wir jetzt rausgeschmissen, auch mit dem Hinblick, dass wir Web-Applikationen mehr auf Web fokussiert sind und weniger als, also es hat weniger als Node.js-Replacement-Teil, hat historisch auch mit Browserify zu tun. Zum Beispiel Browserify war ja auch so ein Tool, das Ziel hatte, Node.js-Module im Web-Browser-Laufwerk zu machen und wir auch ein bisschen davon die Features übernommen haben, weil auch mit Kompatibilität. Aber ich glaube, langfristig ist es sinnvoller, dass man mehr auf Frontend-Sachen fokussiert und weniger auf Node.js-Kompatibilität. Das heißt, wir schmeißen die Polyfills automatisch raus. Das heißt, wenn man jetzt Module verwendet, die halt zum Beispiel irgendwie Require-Utils machen oder sowas, dann würde das jetzt zu einem Fehler führen. Da kriegt man irgendwie Module-Not-Found-Ding. Man kann das aber wieder einfügen, den Polyfill, wenn man möchte. Ist aber jetzt, muss man jetzt extra konfigurieren, damit es eingefügt wird. Aber was man eigentlich machen sollte, ist vielleicht überdenken, ob man wirklich so ein Modul, so ein Polyfill braucht, weil die Polyfills sind auch meist sehr groß, weil ja die Node.js-Module wurden halt nicht auf Hinblick auf das Größe geschrieben, weil es
meistens. Das ist der Hauptgrund, warum wir das rausgenommen haben, um einfach zu sein, dass nicht irgendwelche großen, komplexe, große Module mit in das Ausgabe, in die Ausgabedatei reinwandeln.
Ja, ja, und auch mehr Kompatibilität zu Native-Modules, weil Browser unterstützen ja auch Native jetzt ECMAScript-Module und wir wollen ja auch. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, wir wollen ja mehr fokussieren auf, wir wollen ein Web-App-Optimizer werden und nicht ein Modul-Bundler. Das heißt, für einen Web-App-Optimizer sollte man auch mehr Fokus haben. Das ist eine Web-App, die funktioniert im Browser und wir wollen die optimieren. Und eine Web-App im Browser kann halt nicht sowas wie Node.js-Moduls verwenden, deswegen gehen die da nicht. Und deswegen ist es auch mehr mit unserem Langzeitfokus mehr in dem Richtung, wir wollen auch mehr so wie mehr Kompatibilität zu Native-Browser-Modulen schaffen. Ja, es gibt, was noch für Backend Changes, es gibt ein paar kleinere Konfigurationsänderungen, aber jetzt nichts so aufwendig Größeres. Es gibt aber neue Features, weswegen die meisten Refactorings auch gemacht wurden. Wir haben ja so eine Voting-Page, also als Sponsor oder als Baker kann man, kriegt man eine bestimmte Punktzahl, je nachdem, wie man sponsert hat, dann kann man auf unserer Voting-Page in Dokumentation kann man dann abstimmen, im Prinzip, welche Features wir machen sollen oder implementieren sollen. Es ist eher so eine Guideline für uns, es ist nicht jetzt so eine strikte Richtlinie, aber wir versuchen schon, uns da ein bisschen dran zu halten.
Kann da jeder mit abstimmen?
Jeder kann abstimmen, der gesponsert hat.
Nur der gesponsert hat. Also es ist nicht so, dass ich als normaler Benutzer da auch irgendwie das mitbewerken
kann. Doch, das geht auch. Also es gibt zwei verschiedene Einflussfaktoren. Man kriegt normale Punkte, wenn man einen GitHub-Account hat, länger seit einem Jahr oder so, dann kriegt man pro Tag einen Punkt und als Sponsor bekommt man pro Dollar einen Golden Punkt. Und als Contributor bekommt man auch goldene Punkte und man kann die beiden Währungen benutzen, um da abzustimmen. Also als Sponsor hat man natürlich mehr Einfluss, aber jeder kann abstimmen. Es ist auch getrennt aufgelistet. Man kann auch schauen, wie viele Nutzer allgemein gewertet haben und wie viele Sponsoren gewertet haben. Und das nehmen wir so als Guideline, was wir dann implementieren und was die Nutzer halt im Prinzip wollen. Das ist so ein Feedback-Weg im Prinzip. Und was halt da am meisten gewotet war im Prinzip Persistent Caching. Das heißt, mit der Idee, dass man aktuell ist so im Watch-Mode ist Webpack ziemlich schnell, das heißt, da braucht man vielleicht nur ein paar Sekunden oder eine kleine Applikation mit weniger als eine Sekunde, um neu zu kompilieren und ein neues Ergebnis zu sehen. Aber der initiale Start von Webpack dauert aktuell relativ lang, man muss halt die komplette Anwendung komplett kompilieren, also alle Module kompilieren, alle Loader ausführen und so weiter. Und das kann relativ lang dauern, kann vielleicht bis zu 10 Minuten oder sowas bei großen Anwendungen dauern. Ich finde es ganz akzeptabel, man kann sich einen Kaffee holen in der Zeit, aber viele wollen halt auch, dass es das dann auch schneller geht und deswegen ist es Persistent Caching als Feature, das heißt, man würde dann den Cache, den Webpack hat für den Watch-Mode, persistieren und auf der Festplatte speichern, sodass man den Cold Start sozusagen auch wieder schneller macht. Und im Prinzip haben wir das implementiert, das war auch relativ kompliziert, musste viel refactoren, um teilweise Abhängigkeiten, teilweise konnte man mal Sachen nicht im Cache speichern, weil da irgendwelche Referenzen drauf sind. Wir mussten eine ganze Serialisierungslogik implementieren für alles, was im Prinzip im Cache gespeichert werden soll. Und ja, das deswegen viele Refactorings und viele Änderungen. Und haben jetzt dieses Persistent Caching implementiert. Man kann es, aktuell ist es ein Opt-in-Feature, das heißt, man hat es nicht von standardmäßig aktiviert, weil ich befürchte, dass es vielleicht noch ein paar Inkompatibilitäten geben könnte und ich will jetzt nicht bei Default vielleicht irgendwelche Caching-Fehler einfügen, so dass man also das Problem mit Caching-Fehlern ist, man sie meist schwer merkt. Es ist ja nicht so, dass es funktioniert, wenn man startet, aber wenn man dann irgendwie in einem bestimmten Zustand ist, dann führt es irgendwie zu komischen Effekten. Und da ich jetzt nicht sicher gehen kann, also alle Webpack-Sachen sollten eigentlich funktionieren, aber irgendwelche Third-Party-Plugins, Loaders, kann ich nicht garantieren, dass die nicht irgendwas Mysteriöses machen, was irgendwie dann zu komischen Effekten führt. Deswegen ist das jetzt erstmal, wird wahrscheinlich auch so bleiben, per Default deaktiviert, aber man kann es einfach aktivieren. Man fügt im Prinzip Cache-Filesystem ein und dann cache das im Dateisystem aktuell in Node-Modules.cache irgendwo.
Ich glaube, das gab es vorher schon als Plugin, oder? Hattet ihr das nicht mehr in eurem Team genutzt, im Team Rocket? Und wir haben es dann wieder ausgeschaltet, weil wir genau diesen Effekt hatten, dass nämlich dann irgendwie inkonsistente Zustände entstanden sind, wo irgendwie alter, persistierter Code dann genutzt wurde, in das finale Bild gewandert ist.
Es gibt verschiedene Plugins dafür. Es gibt Happy Pack zum Beispiel, was Persistent Caching macht. Aber es ist halt immer so, es ist halt ein bisschen so dran geheftet auf Plugin-Ebene und ist nicht im Kern integriert. Das heißt, die mussten halt eigene Serialisierungslogik sozusagen für den Code schreiben, den wir schon haben. Das heißt, wenn wir irgendwas ändern und das dann nicht mehr zusammenpasst, dann würde es nicht mehr funktionieren. Aber dadurch, dass es jetzt im Core integriert ist, sollte es eigentlich, sollte das Ganze konsistent bleiben und ist auch in unserer Test-View drin. Das heißt, es wird eigentlich auch schon sichergestellt, dass alles im Core zumindest soweit immer serialisiert wird, wenn es zugefügt wird und solche Sachen. Und viele Sachen, die wir jetzt refactored haben, war halt auch schwer auf Plugin-Ebene so einzufügen. Das heißt, es funktioniert ganz gut, aber es ist halt nicht allumfassend. Und auch wenn es jetzt ein Core-Feature ist, führt das vielleicht auch dazu, dass andere Plugins, Third-Party-Plugins auch das mit unterstützen. Das heißt, die würden dann jetzt zum Beispiel auch das implementieren, so dass es persistent gecached werden kann. Ja, Plugins sind gut, aber wenn es integriert ist im Core, ist besser und schöner und funktioniert auch wahrscheinlich stabiler.
Was mich interessieren würde, wie testet ihr denn grundsätzlich in Webpack? Also gerade, ich meine, es ist ja schon ein komplexes Ökosystem. Du hast ja auch gemeint, alles was gerade, du bist relativ sicher, alles was mit Webpack zu tun hat, sollte dann auch funktionieren. Aber die verschiedenen Loader haben ja vielleicht Inkompatibilitäten. Also ist eure automatisierte Testsuite die Basis, auf der alle eure Tests dann laufen? Oder wird da trotzdem noch viel händisch dann getestet? Wie sieht so der Testalltag aus bei Webpack?
Ist gerade im Open Source sehr wichtig, alles zu automatisieren. Man kann eigentlich keine manuellen Tests, ist sehr schwierig. Zum Beispiel, wenn man Pull Request kriegt, will man ja nicht nochmal den Pull Request manuell testen müssen und auschecken und kompilieren und alles Mögliche, sondern es ist alles schon automatisiert in das Continuous Integration integriert. Das heißt, wenn das funktioniert, sollte es eigentlich alles so funktionieren, soweit. Und das sind auch ziemlich viele Tests drin. Also es hat sich da schon mit der Zeit sehr viel angesammelt. Wir arbeiten eigentlich mit der Guideline, dass wenn man irgendwas Bugfix oder irgendwas implementiert soll, muss man das eigentlich auch testen. Das heißt, auch wenn man Pull Requests macht, oft werden Pull Requests gemacht und man implementiert das irgendein Bugfix, aber es wird nicht getestet und oft bleibt es von mir hängen, das dann noch zu testen. Und genau, dadurch hat sich auch jetzt mit der Zeit sehr viele Sachen angesammelt, sehr viele Tests. Also wir haben sehr große Tests, ich glaube, wir haben auch 90% Test-Coverage oder sowas. Und es wird auch mit verschiedenen Konfigurationen getestet. Aber ich würde mal so sagen, Webpack, man hat so viele Konfigurationsoptionen, man kann nicht alle Kombinationen aus Konfigurationsoptionen testen und es gibt immer ein bisschen Edge-Cases, die man da machen kann. Also ich denke schon, dass man das irgendwie kaputt machen kann.
Aber da frage ich mich, ist es denn vom Anteil her, von den Tests her, also schon eher Unit-Tests, wo die grundsätzlichen Teile von Webpack getestet werden oder ist es mehr Integration-Tests, wo im Endeffekt die komplette, das Webpack-Bundling einfach durchgegangen wird und verschiedene Komponenten sich angeschaut werden? Also was ist so eher der Ansatz bei Webpack?
Wir hatten auch mal Unit-Tests, aber ich bin immer davon weggegangen, Unit-Tests zu schreiben und mehr auf Integrationstests zu setzen, weil also mit diesen Unit-Tests, das haben auch ein paar Leute mal Unit-Tests contributed und ich habe es akzeptiert, aber im Endeffekt haben wir die meisten davon wieder rausgelöscht, weil das Problem ist, wenn man irgendwas refactort, dann gehen die meist kaputt, aber die Integrationstests sind einfach, decken das besser ab. Das heißt jetzt, eigentlich die meisten Tests und auch unsere Test-Coverage wird nur an den Integrationstests berechnet. Das heißt, die meisten Tests sind eigentlich Integrationstests und was die machen, also die meisten Tests machen es so, dass man hat ein paar Testdateien, die werden im Prinzip kompiliert und der kompilierte Code ist dann ein Testfall, wo dann, also man schreibt im Prinzip in seine Module so ein it irgendwas, also Test-Statements rein und es wird dann kompiliert und der kompilierte Code wird dann sozusagen als Testfall behandelt und da wird dann sozusagen ausgeführt und die Testfälle da drin laufen dann. So wird es meistens gemacht. Und dafür gibt es auch so ein Basistemplate für und so weiter. Und es gibt dann einmal diese normale Test-Suite, die wir haben. Der sind eigentlich nur so Testfälle drin, die mit allen Konfigurationen laufen sollten. Und was da gemacht wird, werden irgendwie, ich glaube, 7-8 Kombinationsmöglichkeiten von Konfigurationen durchgespielt, mit Source Maps, ohne minimisiert, Production, Development und so weiter. Und die sollten dann bei allen funktionieren. Und es gibt dann auch noch einen Ordner mit Konfigurationstests, Cases, da werden im Prinzip Test-Cases plus Webpack-Konfigurationen abgelegt und da wird halt für eine bestimmte Konfiguration irgendwas getestet, zum Beispiel ein spezielles Plugin oder eine spezielle Konfiguration, was weiß ich, File-Hashes oder sowas.
Mhm. Ja, dass man das so macht, dass man letztendlich die Tests erstmal kompiliert und dann guckt, ob sie auszuführen sind, macht in so einem Fall von einem Button natürlich Sinn.
Ist ganz nett, weil man prüft ja gleich, ob es kompiliert und ob es danach ausführbar ist und ob das Ganze, was man eigentlich sicherstellen wollte, auch noch erfüllt ist.
Das ist echt interessant, ja. Cool, muss ich mir, glaube ich, mal anschauen, auf jeden Fall dieses Template.
Kann man sich anschauen unter test/cases oder test/config/cases. Das sind im Prinzip, da liegt auch kein Testcode, da liegt einfach nur ein bisschen normaler Modulcode mit Testcases. Das heißt, das sollte sich relativ einfach lesen lassen.
Ja, cool, das packen wir mal in die Shownotes. Test/cases. Okay. Ja, sieht man hier einiges. G-Shaking, Async Modules. Ja, schauen wir mal rein.
Was ich so noch ganz spannend finde, so die Frage, weißt du, wenn du so ein zentrales Projekt hast wie Webpack, was irgendwie so von so vielen Firmen genutzt wird, was aber auch natürlich so eine große API-Oberfläche hat, wenn du sagst, okay, du musst jetzt irgendwie Neuerungen einbringen, wie dieses Persistent Caching, was natürlich in eurer API-Oberfläche zu den Plugins, zu den Loadern aber Sachen anpasst. Also wie plant man das? Also man versucht ja wahrscheinlich so ein bisschen irgendwie vorauszudenken, okay, was könnte in Zukunft alles kommen, die Strukturen schon so zu schaffen, dass es eben dann auch für zukünftige Entwicklung passen kann. Also ihr müsst ja sehr weit letztendlich ja, Test-Cases oder Use-Cases für die Zukunft definieren und identifizieren.
Ja, das ist tatsächlich ziemlich schwer, aber es funktioniert im Prinzip so, wir haben so ein Projektboard, wo man im Prinzip Ideen sammelt, die man vielleicht mal in Zukunft implementieren könnte oder will oder sowas weiter und dann im Überblick kann man sich dann so ein bisschen vorstellen, ja, für das Feature bräuchte man vielleicht noch, wäre das besser, wenn das so refactored würde und ja, viele Refactorings in Webpack 5 sind auch aufgrund zukünftiger Features geschuldet, weil man will ja Bacon Changes jetzt alle häufen an dem Webpack 5 Release und dann später möglichst wenig, also wirklich keine Bacon Changes zu machen, weil man ja da nicht auf Webpack 6 upgraden will und man will nicht ständig upgraden. Mir persönlich wäre es lieber, wenn man öfter Bacon Changes macht, öfter Major Releases, aber das wollen die Nutzer irgendwie nicht. Also ich habe mal eine Umfrage gemacht, wie lange soll der Release Cycle sein. Ich habe eher gehofft, dass es irgendwie 2 Monate wird, aber es wurde irgendwie dann mehr als 6 Monate oder sowas. Also die Leute wollen schon eher nie Breaking Changes am liebsten und wenn dann nur selten Major-Versionen. Also ich finde, es hat den Nachteil, dass man dann halt auch die Releases, die dann kommen, wenn die nur alle 2 Jahre kommen, dann sind die halt auch ziemlich viele Breaking Changes, weil man ja natürlich alles dahin häuft und dahin sammelt und auch noch in die Zukunft planen muss. Aber ist vielleicht besser für das Ecosystem auch, weil die Plugins müssen ja auch dann irgendwann upgraden oder irgendwann kompatibel werden und man will nicht alle, die Plugin-Autoren wollen dann nicht alle 2 Monate Arbeit reinstecken, um nochmal abzugraden, sondern die wollen halt auch einmal, jetzt kümmere ich mich mal eine Woche lang um das Plugin, das wieder upgraden zu werden für Webpack 5. Ja, also es ist schon besser mit längeren Major Releases, auch wenn es in der Entwicklung ein bisschen schwieriger ist. Wir haben jetzt für Webpack 5 teilweise, ich glaube, ein Jahr lang 2 Branches gehabt, den Next Branch und den Master Branch, wo im Prinzip dann alle Breaking Changes und alle Änderungen schon im Next Branch waren und alle größeren Features da drin waren und im Master Branch halt trotzdem noch Bugfixes und kleinere Features reingekommen sind. Das heißt, die so musste man immer regelmäßig mergen, aber es war schon immer ein bisschen schwieriger zu mergen, gerade am Ende, wo dann der Code schon sehr unterschiedlich mit den größeren Factors war, wo man dann halt vielleicht auch ein Feature nochmal implementieren musste, damit es da rein mergebar ist. Also es war schon ein bisschen tricky am Ende. Das heißt, jetzt bin ich schon ganz froh, dass wir jetzt kurz, also bald soll ja Webpack 5 kommen.
Wie bald?
Den Next Branch in den Master Branch dann gemerged haben und jetzt nicht mehr trotzdem noch auf 2 Branches arbeiten, aber wir sagen jetzt, Webpack 4 kriegt eigentlich keine Features mehr, keine größeren Änderungen, nur noch kritische Bugfixes und alles, was jetzt kommt, geht nur in Webpack 5 rein, sodass man jetzt nicht das doppelte Development wieder hat mit den 2 Branches und ist jetzt sozusagen die Änderungen im Webpack 4 Branch eigentlich minimal bleiben.
Das heißt, wir müssen nicht mehr lange warten.
Ich sag mal so, wir hätten es schon gerne früher released, aber es ist halt immer noch mehr zu tun. Und das Gute ist, Webpack 4 ist, ich finde, es ist so stabil und funktioniert relativ gut, sodass man jetzt auch nicht unbedingt ein Major Release braucht. Und es auch gut funktioniert, wenn man jetzt die paar Leute, die jetzt vielleicht auf ein Webpack 5 Feature brauchen oder sowas, dass die mit der Beta-Version, wir haben ja Beta-Version released, die kann man auch nutzen, die funktioniert auch relativ stabil. Es gibt Fehler natürlich, aber ja, man kann die verwenden. Und deswegen finde ich, habe jetzt auch kein schlechtes Gewissen, das irgendwie noch länger zu verzögern oder irgendwie noch länger zu warten mit der Release, weil es funktioniert gut. Wir brauchen nicht unbedingt ein Major Release. Und wenn man ein Major Release macht, dann soll es jetzt auch komplett fertig sein und alles, was halt auch irgendwie sich angesammelt hat, fällt auch abdecken. Und ein Grund auch noch, wenn man jetzt kein Major Release unbedingt braucht, will man natürlich auch, wenn man jetzt trotzdem ein Major Release macht, irgendwann mal ein Webpack 5 Release, will man auch so machen, dass jetzt alle auch wirklich den Drang verspüren, jetzt ich will jetzt da upgraden. Ich habe das hat jetzt super tolles neues Feature. Ich brauche jetzt hier dieses Webpack 5 oder sowas. Das heißt, es sollte schon irgendwie mehrere Features haben, die irgendwie für alle super relevant sind, so dass man vielleicht unbedingt upgraden will, weil sonst führt es wieder zu Fragmentationen, dass man irgendwie manche noch auf Webpack 4 sind, manche auf Webpack 5 und Plugins dann wieder nur mit manchen Versionen funktionieren oder Plugin auch schon auch Webpack 4 und Webpack 5 maintainen müssen, dass beides funktioniert. Das ist halt auch wieder nicht so schön. Deswegen würde ich gern schon, dass alle dann möglichst schnell auch upgraden, was man natürlich nicht erzwingen kann, aber zumindest motivieren kann, indem man tolle neue Features einbaut.
Sehr cool. Das ist doch ein schöner Abschluss, oder?
Hört sich gut an, ja. Ich glaube, damit sind wir so von unseren Fragen eigentlich ganz gut durchgekommen. Ist noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, Tobias, was du gerne noch teilen würdest?
Ich habe schon so viel geredet.
Sehr viele nützliche Informationen, die du uns gegeben hast.
Ja, und super auch so interessant.
Das Verständnis auch von Webpack ist auf jeden Fall klarer geworden,
ja, wie die
Zusammenhänge sind.
Dann nochmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. An die Hörer eine schöne Woche. Bis bald. Macht's gut. Ciao.
Danke. Ciao, ciao.